Ja, inzwischen sind alle Vögel eingetroffen. Danke, Kinder, dass ihr uns habt unterstützt beim Lobpreis. Ihr dürft jetzt mit dem Jerome im Kids-Treff Light gehen. Und die Nachzügler kommen doch vorne, da haben wir noch Premium-Platz, oder? Und der Stefan hat jetzt auch seinen Platz gewechselt. Von der Technik da vorne. Und betet zum Anfang, oder? Danke, Herr, dein Wort ist wunderbar. Und auch wenn wir schon viele Jahre drin lesen, kannst du es immer wieder überraschen und uns neue Sachen, neue Erkenntnisse schenken. Danke für alle Vorbereitungen, die du gesegnet hast. Ich bitte dich zu bitten, dass der Stefan dein Wort uns weitergeben kann, seine Gedanken, die du ihm gegeben hast, und dass wir auch mögen zuhören und uns erfüllen von dir. Hab Dank. Amen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und herzlichen Dank im Lobpreis. Ich habe eine grosse Freude gehabt, an dem alle Vögel sind schon da. Und wer sich geachtet hat, unten drunter ist noch ein Anpassungstext gestanden. Swiss Steel Lady. Also wer nicht weiss, was das ist, kann einmal im YouTube. Ja. Im YouTube schauen. Hast du das nicht gesehen? Ich finde das herrlich. Ja, wo es darum gegangen ist, dass die Predigten, wo der Dick Löwenig die Themen und die Bibelverse dazu ausbreitet hat, ist es darum gegangen, dass ein paar noch sollte sich entscheiden, welches Thema sie übernehmen. Und es ist klar, man hat das relativ schnell angesprochen. Vielfalt in der gemeinsamen Nachfolge, das ist etwas, was uns immer wieder beschäftigt. Das hat uns in der Vergangenheit beschäftigt, das wird uns auch weiterhin beschäftigen, weil das ist eine Eigenschaft von uns. Wir bringen immer unsere eigene Welt in eine Gemeinde hinein und das gibt eine grosse Vielfalt. Und dann natürlich, klar, wo denn das noch gesehen ist mit diesen Vögeln, die hier gemeinsam singen, das hat mich ebenfalls sehr angesprochen. Weil Kathi und ich, wir sind im Natur- und Vogelschutzverein. Und wir haben eine grosse Freude an diesen Tieren und allerdings, als ich dann noch ein bisschen in die Tiefe gegangen bin, dachte ich, okay, da gibt es ja tatsächlich auch noch ein bisschen Spannung. Und Ruth hat es schon angetönt, die singenden Vögel, was für uns ja eigentlich so etwas Wunderbares ist, und ich genieße es, sind tatsächlich Revierabgrenzungsgesänge. Und hauptsächlich von den Männchen, das ist noch interessant. Die beherrschen ihre Revier und dienen das mit ihrem Gesang verteidigen. Und es geht mir ganz ähnlich wie im Kätti am Morgen früh, wenn ich früh verwache, und das passiert oft, dann genieße ich das. Ich finde das wunderschön. Und ich denke, es ist ein bisschen ähnlich wie die Gestirn, wo Gott die Sterne gemacht hat, hat er gesagt, die sind für uns gemacht worden. Und das ist, denke ich, mit den Vögeln auch so. Und was die biologische Bedeutung ist von dem Abgrenzen, ist, dass sie eine homogene Verteilung haben innerhalb von der Fläche, wo sie aktiv sind, nicht alle auf einem Haufen sind, ist für uns eine ganz angenehme, schöne Erscheinung. Also ich zumindest finde es so. Es gibt allerdings Vögel, auf die können die verzichten. Schon von ihrem Gesang her. Die sind halt jetzt einfach auch da und das ist in der Gemeinde auch nicht so ganz einfach. Jetzt müsst ihr es doch irgendwie tun. Ja, alles klar, wenn man in die richtige Richtung geht, tut es. Und ich habe ein paar so Fotos zusammengestellt und es hat Vögel drin, die sicher dürften sehr bekannt sein. Also einer da links oben, das ist ein Vogel, der in Japan so beliebt ist, dass es sogar Leute gibt, die auf Europa reisen, weil es den in Japan nicht hat. Und der Gesang von diesem Vogel können wir hören. Und es ist wirklich ein wunderbarer Gesang. Ich liebe es. Und wahrscheinlich ist der allen bekannt. Weiss jemand, Ruth, weißt du, was das für ein Vogel ist?
Amsel.
Genau. Du kriegst ein Schokoli.
Amsel.
Die Amsel ist das gewesen, genau. Auch der nächste Vogel, den wir sehen, das ist der oben in der Mitte, das ist einer meiner Lieblingsvögel. Wir haben den in der unmittelbaren Nachbarschaft. Und auch der hat einen unglaublich fröhlichen Gesang. So schön. Was ist das für ein Vogel?
Wer möchte es?
Genau. Also das ist sogar noch fast ein Fromme. Das ist ein
Mönchsgrasmücke.
Man kann sich das gut merken, weil er hat so ein schwarzes Käppchen an.
Wie ein Mönch.
Genau. Der nebenan ist nicht so spektakulär vom Gesang, aber er hat auch einen typischen Gesang, einen ganz klassischen Gesang.
Und ist immer der erste, den man morgen hört.
Ist auch... Was ist es? Rotschwänzli.
Ja, der Hausrotschwanz.
Lassen wir schauen, das ist der Hausrotschwanz. Es gibt einen Schokoli, auf jeden Fall. Dann der nächste, unten links, das ist ein Vogel, den man in unserer unmittelbaren städtischen Nähe nicht so sieht, aber in der Petite Camargue, also da nördlich von Basel am Rhein, habe ich den schon gehört und gesehen. Und auch der hat so einen schönen Gesang, wie eine Flöte. Unglaublich schön. Jawohl, das ist der Tirol. Okay. Okay. Aber du kannst auch sehr gut Flöte spielen, darum habe ich gedacht, das könntest du wissen. Er hat wirklich ganz einen schönen.
Ja.
Dann, das ist der Pirol. Der sieht auch noch schön aus. He? Das ist ein ganz toller Vogel. Dann der in der Mitte, das ist einer der kleinsten Vögel. Und der macht einen Saulärm. Das ist der Zaunkönig. Genau. Und der rechts, der sieht zwar hübsch aus, aber tönt ein bisschen speziell. Es hat Leute gegeben, die sagen, der tönt wie eine rostige Velokette.
Es ist kein Hänfling.
Nein, nein.
Es ist eine Finkenart, ja. Hast du... Weiss es jemand? Man hört ihn viel bei uns. Er singt auch... Nein, es ist nicht der Grünfink. Er singt auch im Flug.
Er giert und tönt ein bisschen ähnlich. Er giert. Wie eine Velokette. Giert.
Und sieht fast aus wie ein Kanarienvogel.
Also das ist der Gierlitz.
Gierlitz.
Der Gierlitz ist Gierlitz. Das. Genau.
Das ist der für dich schon.
Genau. Und unten ist natürlich klar, wer ist das? Auch nicht sehr spektakulär vom Gesang, aber die beschäftigen mich in den letzten Tagen sehr. Wir haben ja ein Bed and Breakfast und die sind bei uns eingezogen in unserem Haus und haben Familie gegründet und suchen Nähe immer dann, wenn wir essen. Also sie haben nicht nur das Breakfast, sondern sie haben auch das Mittagessen und das Nachtessen bei uns. Und ich tue ihnen extra Brösmeli raus, weil ich finde die so herrlich. Und die Vogelwelt ist einfach etwas Grossartiges, wo wir auch Gott darüber loben können. Allerdings, eben, wenn man das jetzt im Zusammenhang mit unserem Predigtext anschaut, spüren wir doch schon so ein bisschen die Spannung. Irgendwie tut es nicht. Doch, jetzt ist es gegangen, wenn man den richtigen Knopf bedient. Man spürt die Spannung vom Miteinander unterwegs sein, die Vögel ihre Revier abgrenzen. Was vielleicht noch speziell ist, man hat Messungen gemacht, Vögel auf dem Land und Vögel auf dem Stadt, in der Stadt unterscheiden sich vor allem in der Lautstärke. In der Stadt singen mehrere Dezibel lauter. Und das ist auch anstrengender, weil der Grundlärm so hoch ist. Der Predigt steckt aus dem 1. Petrus 4,10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Als ich das so vorbereitet habe, bin ich gerade ein bisschen verschrocken. Und es ist mir ein bisschen gegangen, wie mein Schwiegervater hatte einen guten Spruch gehabt, der Mutige erschrickt erst nach der Tat. Ich habe schon gewählt, ich hatte das Thema gehabt und ich hatte den Text gehabt. Ich dachte, ja gut, okay, also eigentlich, wenn ich jetzt das so lese, könnte ich eigentlich sagen, jetzt können wir zum Segenslied übergehen. Es steht ja eigentlich alles da. was mache ich jetzt? Und dann habe ich halt etwas gemacht, was man ja immer wieder einmal macht. Nicht? Man nimmt Auslegungen zur Hand. Und da gibt es Auslegung, John MacArthur, Studienbibelreihe. Die kann man gratis abladen als PDF. Und es ist hervorragend organisiert. Man kann im PDF auf die einzelnen Buchtitel und springt direkt drauf. Kostet nichts. Also ich kann euch das nur empfehlen. Und wenn man dort beim Petrusbrief geht schauen, dann findet man relativ gleich einen Namen von einem Herr. Wer kennt den? Ja gut, schwierig, ist schon ein bisschen her. Das ist ein Römer. Ja. Ein Ekelhafter. Ein Kaiser. Zu seiner Zeit. Kaiser Nero. Es ist der Kaiser Nero. Und wer sich in der Schulzeit, an die Schulzeit mag erinnern, der hat vielleicht gehört von dem Kaiser, dass der scheint Rom anzünden hat. Das ist heute nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Man hat auch Unterlagen gefunden, die darauf hinweisen, dass er in dieser Zeit vom Brand, der dort war, 18. 19. Juli, dass er dort etwa 50 Kilometer von Rom weg war. Aber es wird behauptet, dass er es organisiert hat. Und Rom hat brennt. Und zwar 9 Tage lang. Und was noch speziell ist, ist, dass in diesem Rom es eine Gegend hatte, wo er geplant hatte, einen riesigen Palast anzustellen. Und dort haben sie gelöscht. Und nachdem sie gelöscht haben, hat es dort immer wieder verbrennen, wie wenn es sein müsse. Also es wird vermutet, dass die Brandstiftung wirklich organisiert war. Und er hat Schuldige gebraucht und die Schuldigen waren die Christen. Es war der Zeitpunkt, wo systematisch eine Christenverfolgung im Römischen Reich angefangen hat. Und um das Volk gut zu stimmen, hat er die Steuern gesenkt. Aber er hat ja Geld gebraucht, um alle seine Sachen zu verwirklichen, seine Paläste zu verwirklichen. Und er hat im Gebiet der Besatzung hat er die Tempel plündern, er hat alles ausräumen. Das natürlich selbstverständlich auch in Judäa oder in Palästina. Und man vermutet, dass das einer der Gründe war von den grossen Aufständen der Juden gegen das Römische Reich, weil der Tempel plündert worden ist. Weil die Schätze dort rausgeräumt worden sind. Und es ist ja noch interessant, dass in dieser Zeit Schlacht gegeben hat in Masada, wo die Römer als erste Mal auf die Kappe gekriegt haben. Und unter dem Kaiser Nero hat es dann eine zweite Schlacht gegeben. Mit 70.000 Soldaten sind sie dann auf das Masada los und haben es dann erobert. Er in seinem Wahn war ein leidenschaftlicher Städtebauer, hat einen Wahnsinnspalast angestellt, etwas Unglaubliches. Und die Verfolgung der Christen ist weitergegangen. Heute ist nicht viel übrig. Er hat etwa 4 oder 5 Jahre, nachdem der Palastbau fertig war, hat er vom Senat den Auftrag gekriegt, sich zu töten. Er hat das rausgezögert, er ist geflüchtet, ist dann aber von niemandem mehr aufgenommen worden, außer von einem. Und als er dort dann gehört hat, dass die Soldaten kommen, hat er sich den Dolch selber durch die Kehle gesteckt. Und auf der Flucht hat er sich gesagt, was für ein Künstler geht mit mir verloren. Das ist noch so ein berühmter Spruch vom Kaiser Nero. Was für ein Künstler geht mit mir verloren. Das war ein unglaublicher bescheidener Mann. In dieser Zeit schreibt der Petrus den Brief an die Gläubigen. Man muss sich vorstellen, die Christenverfolgung fängt an. Und sie ist hart, das wissen wir aus der Geschichte. Sie ist sehr hart gewesen. Und das Ziel des Briefs, den der Petrus schreibt, ist, er will die Christen ermutigen. Er will sie ermutigen in dieser Lage der Verfolgung, in dieser Lage, was eng wird. Und da geht es nicht anders, als dass man halt den ganzen Brief liest. Und das habe ich natürlich gemacht. Ich werde jetzt aber nicht mit euch den ganzen Brief lesen, aber zumindest das erste Kapitel werden wir miteinander lesen. Und ich muss schon sagen, wenn man sich vorstellt, was für einen Wandel der Petrus durchgemacht hat, von dem, was Jesus dreimal verleugnet hat, wo ein Feigling war, wo aber auch immer wieder eine große Klappe hatte und zu einem geworden ist, wo ein wunderbares Werkzeug in der Hand Gottes war, wo am Schluss ein ganz mutiger Mann war und wo zu Jesus gestanden ist. Und es ist heute in der Losungen der Vers vom Lukas 22, Vers 32, was heisst, Jesus spricht zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn man das in den Zusammenhang hineinstellt, macht einem das Mut. Weil im Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet, dort betet Jesus auch. Er betet dort für alle, für dich und mich. Und ich finde das großartig. Das macht mir Mut. Ich nehme an, die verfolgen die ganze Politik, die ganze Geschehen auf dieser Welt auch eng. Und wir sehen, wie der Wind gegenüber den Christen immer wieder rauchen wird. Man hat die Debatte gesehen in Deutschland. Man hat die Debatte erlebt in der Schweiz mit dem Besi, wo angeschossen worden ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass die sogenannte Political Correctness immer wie stärker wird und dass es immer wie schwieriger wird, eine andere Meinung zu haben. Andere Meinungen werden immer weniger toleriert. Man merkt das auch in der Schweiz, in unserer Demokratie, dass es sehr schwierig ist. Und ich glaube, dass die Christen in nicht so eine einfache Zeit gehen, dass wir es werden eng haben. Und umso mehr sollte es diesen Brief auch ansprechen. Der Brief, den der Petrus schreibt, und zwar schreibt er nicht an Einzelne, sondern er schreibt eigentlich an ein riesiges Gebiet. Ich lese 1. Petrus 1, 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die, und jetzt wird es schon spannend, als Fremde in dieser Welt, das sehen wir nämlich, Fremde in dieser Welt, über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Er richtet es eigentlich an die ganze Christenheit von der damaligen Gegend. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Das ist Anred mit dem Brief. Immer im Hintergrund haben, Verfolgung steht unmittelbar bevor oder findet schon statt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden und wird euch, die ihr glaubt. Ich gehe davon aus und hoffe, dass wir alle, die hier innen sitzen, glauben. Glauben, dass der Herr unser Retter und Heiland ist, unser Erlöser, der, der uns eine Hoffnung gibt, der, der uns Wohnungen parat gemacht hat im Himmel. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen. Verfolgung steht unmittelbar bevor. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen. Wir sind keine Bürger von dieser Welt. Wir haben eine Hoffnung. Das auf dieser Welt, was wir hier erleben miteinander, das ist, wenn es hochkommt, 80, 90 Jahre. Und dann kommt eine Ewigkeit. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Nach Gottes Plan, das ist am liebsten noch schwer, dich zu verstehen. Ich denke, es ist die grösste Kunst, wenn man in so einer Prüfung steht, das auch als Plan Gottes zu akzeptieren und zu sehen und zu verstehen und sich sogar noch zu freuen. Das ist eine grosse Kunst. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Ja, das wünschten wir uns manchmal anders. Aber es ist halt manchmal Gottes Plan. Und ich bin sehr froh, dass es unserem lieben Martin Rühl besser geht. Aber auch er ist durch eine schwere Prüfung gegangen. Und wir haben noch andere Geschwister, die auch durch schwere Prüfungen gehen. Stellen wir uns vor, Rom brennt, Christenverfolgung und Petrus schreibt so etwas. Schon noch dicke Tubak. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewahren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn, ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende und jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn wir miteinander singen, wenn wir Lob preisen, dass denen so ein bisschen die Freude kommt. Mir geht es so. Es ist mir auch heute Morgen so gegangen. Das sind für mich so tolle Momente, so Freudemomente, wo wir miteinander können singen, miteinander können einstimmen. Also doch wie Vögel. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit, und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist für die Leute von damals vielleicht ähnlich schwierig gewesen, wie es für uns auch ist oder wie es für uns auch wird, indem wir uns mit unserem Leben abgrenzen, indem wir gewisse Sachen nicht mitmachen, die in der Welt passieren. Wenn man dann den Petrusbrief weiterliest, im zweiten Kapitel, dann sieht man, dass es ganze Haufen Anweisungen gibt von Petrus, wo er all diesen Geschwistern im Römischen Reich schreibt, also den Gläubigen. Es geht um nach Gottes Wort zu hungern, wie ein Säugling nach Muttermilch. Da frage ich mich manchmal, wie weit ist es da bei uns? Wie stark sind wir ausgerichtet auf Gottes Wort? Wie können wir das in unser tägliches Leben einbauen? Es folgen Anordnungen zur Rolle von Mann und Frau. Das Leben im Staat. Das Leben als gläubiger Sklave zu seinem Besitzer. Besonders schwierige Situationen, wenn dann der Besitzer nicht gläubig ist. Bei Bereitschaft fürs Gute zu leiden, das hat natürlich in diesem Zusammenhang von damals ganz eine besondere Brisanz gehabt. Und darum, dass man ein reines und ein sauberes Leben führt mit dem Herrn. Aber eigentlich ist der Predigtext ja der hier. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Welche Gabe hast du? Es gibt Gaben, die sind spektakulär. Die sieht man, Musik zum Beispiel. Es gibt Gaben, die sind eher im Stillen, die sind eher im Hintergrund. Und wenn ich so über das nachgedacht habe, was in unserer Gemeinde passiert, habe ich müssen sagen, eigentlich freue ich mich wahnsinnig. Wir sind ein kleiner Haufen und wir machen viel. Wir machen sehr viel. Und es ist auch wunderbar, mit wie vielen Gaben uns der Herr ausgerüstet hat. Wir haben einen Haufen tolle Musiker. Wir haben Gottesdienste mit einem reichen Lobpreis. Wir haben jedes Mal Leitung. Wir haben meistens auch jemanden in der Technik. Wir haben Leute, die sehr begabt sind, grafisch. Wenn ich denke, jetzt gerade aufs Fest steht, der Matthias Zisset ist am Zeichnen wie verrückt. Und jedes Mal, wenn er wieder so einen Entwurf bringt, freue ich mich wahnsinnig über das, was er macht. Wir haben wirklich ganz, ganz viel. Ganz viel Gaben und wir können sehr dankbar sein. Wir sind wirklich reich beschenkt. Und ich denke, gerade wenn es jetzt auch auf das Jubiläumsfest hingeht, werden wir vielleicht noch mehr gefordert. Noch mehr ein bisschen anzustrengen. Aber wir rechnen mit der Hilfe mehr. Allerdings, das wissen wir aus der Vergangenheit und wir kennen es auch aus der Gegenwart. Das Unterwegssein miteinander ist auch nicht immer ganz einfach. Es kann schwierig werden. Und ich denke, es wird vor allen Dingen dann schwierig, wenn auch nicht ganz klar ist, was haben wir für Ziel? Was sind die Mittel und die Wege? Sind wir uns darüber einig? Woran orientieren wir uns? Und wie werden wir uns entscheiden? Das erleben wir in der Gemeindeleitung, das erleben wir auch in der Gemeinde. Das ist nicht immer alles eitel Freude und alles einer Meinung. Wir haben in gewissen Sachen sehr unterschiedliche Ansichten, wie es könnte sein. Und doch ist es so wichtig, wenn wir als Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, ist das sehr wichtig, dass wir uns einig sind über das Ziel. Was ist denn das wichtigste Ziel überhaupt? Der Weg und das Ziel ist zuallererst einmal Jesus. Mit ihm und mit seiner Hilfe zu ihm. Das ist so eine Zusammenfassung vielleicht. Und da habe ich die Stelle aus dem 1. Petrus 1, 13 sehr gern. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus. Das ist das Allerwichtigste, was wir miteinander machen. Wir müssen uns ganz auf Jesus Christus ausrichten. Aber wenn wir so miteinander zusammenleben, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir uns überlegen, was befähigt uns dazu. Klar, bei der Bekehrung bekommen wir den Heiligen Geist. Er wird uns leiten und helfen im Verstehen vom Wort. Und ein Buch gefällt mir diesbezüglich auch ganz besonders. Das ist der Brief, der erste Johannesbrief. Er ist wahrscheinlich noch später geschrieben worden, wie der Petrusbrief. Man vermutet im späteren 1. Jahrhundert. Also zmitzt in der Verfolgung. Wir wissen ja, dass der Johannes dann auch irgendwann einmal in Verbannung gekommen ist auf die Insel Patmos. Und aus dem 1. Johannesbrief möchte ich aus dem 2. Kapitel ein paar Punkte rausnehmen. Was uns befähigt, zuallererst einmal, ist die Vergebung. Weil von dem und aus dem heraus leben wir. Aus der Vergebung. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist eigentlich auch unsere Botschaft. Das ist unsere zentrale Botschaft. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Dank Gott, dank dem, was Jesus gemacht hat. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Ich denke, das ist das, was uns auch untereinander muss verbinden. Wenn wir miteinander unterwegs sind, wir sind nicht perfekt. Wir sind solche, die Vergebung haben empfangen und darum auch Vergebung weitergeben. Und darum auch sollte grosszügig sein miteinander, wenn vielleicht auch mal etwas schief läuft und etwas nicht so ist, wie es sollte. Ein nächster Punkt, wo jeder für sich selber auch überlegen muss, wo stand ich, ist der Gehorsam gegenüber Gott. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen, dass Gott sehr weit, was da steht. Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, und jetzt wird es spannend, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Es ist ein saumässig hoher Maßstab. Aber ich denke, gerade im Miteinander ist das wichtig, dass wir einfach uns unter die Disziplin vom Wort Gottes stellen. Gott gehorsam sein. Egal, was die Welt sagt, egal, wie die Welt unterwegs ist, dass wir uns nicht an der Welt orientieren, sondern dass wir an Gott und an Gottes Wort orientieren. Und dann der wichtigste Punkt und der, der uns auch immer wieder herausfordert, gerade in dem Moment, wo vielleicht ein paar Sachen nicht so laufen, wie ich es erwarte, das ist die Liebe. Und die Liebe im 1. Johannesbrief, die geht sehr weit. Johannes 3,16 kennen alle, aber 1. Johannes 3,16 ist vielleicht nicht so bekannt. Dort heisst es, das ist es, dass man Gott liebt, wenn man sein Leben gibt für seine Brüder. Das hat Jesus auch gemacht. Ich hoffe nicht, dass wir so weit gehen, diesen Beweis zu bringen, aber es ist eine Forderung, die im Raum steht. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot, neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Hass gegenüber einem Bruder, gegenüber einer Schwester. Hast du das schon einmal erlebt? Ich habe es schon erlebt und ich habe mir eine Buße darüber. Das geht gar nicht. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Noch so eine kleine Frage nebenbei, kann man das hinten noch lesen? Das war nämlich noch gerade so ein Beamer-Test. Ja, gehen wir wieder zurück zu dem Text, der ja eigentlich der Ursprungstext von dieser Predigt hat, sollte sein. Und schauen wir nochmal an, was eigentlich da steht. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Das muss jeder für sich selber beantworten. Weißt du, was Gott dir für Gaben gegeben hat? Am besten kann man das herausfinden, wenn man in der Gemeinde miteinander unterwegs ist. Der eine hat dir viel Gaben gegeben, der andere weniger. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Gabe, die du bekommen hast, dass du die einsetzt und mit dieser Gabe einem anderen dienst. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gaben. Ah nein, das heisst ja doch anders. Verweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade? Das ist ja noch spannend. Also wenn wir das machen, einander dienen, dann sind wir gute Verwalter von der Gnade. Was ist das Gnade? Was gibt es für eine gute Begriffserklärung von Gnade? Gnade? Eine Begnadigte? Das ist eine unverdiente Zuwendung Gottes. Es ist etwas, was wir gar nicht verdient haben, Gnade. Das ist etwas, was wir einfach bekommen haben, ein Geschenk. Also das Geschenk, das wir bekommen haben, dass die wir gut verwalten, wenn wir einander dienen, ist doch noch spannend. Und da hat es uns in vielfältiger Weise gegeben. Und da muss ich sagen, wenn ich in unsere Reihen hineinschaue, das ist es so. Gott ist großartig. Er hat uns ausgerüstet mit dem, was wir brauchen. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Ich denke, das ist auch für die, die im Predigtdienst engagiert sind, ein wichtiges Kriterium. Wie sind wir unterwegs? Was sind es für Gedanken, die wir weitergeben? Sind es eigene Gedanken oder sind es Gedanken Gottes? Ich bete darum, dass es so ist, dass es Gedanken Gottes sind. Weil nur die haben die Kraft, uns zu verändern zu dem, was sie eigentlich auch sollen. Und dann kommt er mit dem praktischen Dienst. Auch da kommen wir manchmal an die Grenzen. Ich mag mich erinnern an die Zeit, wo wir hier innen umgebaut haben. Dort ist es mir ab und zu so gegangen, dass ich wirklich am Anschlag gelaufen bin. Es war eine intensive und eine strenge Zeit, aber es hat auch schöne Momente gegeben, das muss ich schon sagen. Bobby war einer, wo man dort dann auch viel zur Seite gestanden ist. Und wir haben es auch gut gehabt, wir haben noch viel diskutiert miteinander, das war noch spannend gewesen. Aber wir haben auch immer wieder gemerkt, wie wir auch angewiesen sind auf die Kraft Gottes. Und sie kommt dann, wenn man schafft. Sie kommt nicht im Voraus. Das ist ja noch speziell. Aber was über allem ganz wichtig ist, und das habe ich auch mehr auf die Fahne geschrieben, alles das, wo wir da mit Hilfe von Jesus Christus einsetzen, das soll Gott ehren. Ob ich jetzt hier Musik mache, und toll Gitarre spiele, oder ob ich eine super Predigt halte, oder ob ich gut koche, oder ob ich weiss ich nicht was mache, das ist alles nicht für mich. Ich mache das für den Herr. Und der Herr soll geehrt werden. Und der Herr soll gelobt werden. Weil all das, was ich kann, kann ich nur, weil es Gott mir gegeben hat. Eigentlich jeden Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Wenn Gott will, ist sehr schnell fertig. Ich habe das schon ein paar Mal erleben aus nächster Nähe, wie Menschen schnell von dieser Erde gegangen sind. In der Zeit, als ich in der Berufsfeuerwehr war, habe ich eine Menge schlimmen Unfall gesehen mit tödlichem Ausgang. Es ist schnell gegangen. Wenn Gott will, kann es sehr schnell fertig sein. Also es geht nicht um uns. Es geht um den Herr, um seine Ehre. Oft sage ich, wenn Leute sich bedanken für etwas, wir arbeiten ja in der gleichen Firma. Und das ist es eigentlich. Wir arbeiten in der gleichen Firma. Wir sind miteinander unterwegs. Und wenn wir miteinander unterwegs sind und wir aneinander dienen, dann erfüllen wir die Aufgabe vom Herrn, die in dem 1. Petrus 4 in diesem Text erwähnt ist. Der Herr möge uns gnädig sein und möge uns helfen, dass wir diesen Dienst aneinander, miteinander, im richtigen Geist, in der richtigen Kraft und mit der richtigen Ausrichtung machen, damit der Herr uns segnen kann, damit wir ein Segen können sein für das Leimental, damit wir können ein Segen sein für einen September, wenn wir miteinander ein Fest feiern, dass wir dort nicht streiten, wenn ein paar Sachen nicht so laufen, wie ich es jetzt gerade erwarte, sondern dass wir grosszügig können sein miteinander. Der Herr möge uns helfen, im Unterwegssein miteinander. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für das Miteinander, das Unterwegssein als FG Leimetal. Und jedes da innen hast du ausgerüstet mit einer Gabe. Und wir sind reich gesegnet mit Gaben. Dafür wollen wir dir danken. Gleichzeitig wollen wir dich bitten darum, Herr, dass du uns hilfst, dass wir mit diesen Gaben, die du uns gegeben hast, dich können ehren. Und dass wir zum Heil können sein von Menschen in diesem Leimetal. Auch Menschen, die du noch in unsere Leben eingestellt hast. Unsere Kinder, Schwiegerkinder, unsere Grosskinder, unsere Verwandten, unsere Nachbarn, Herr. Gib uns die Gnade, dass wir dürfen ein Licht sein und ein Zeugnis, auch mit der Art und Weise, wie wir leben. Gib uns Kraft, durch deinen Geist ein heiliges Leben zu führen. Ein Leben, das ein Beispiel ist, ein Wohlgeruch Christi. Herr, wir können das nicht, wenn du uns nicht hilfst. Darum wollen wir demütig darum bitten, Herr, hilf du, unsere Leben richtig zu gestalten. Danke dir dafür. Amen.